Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
Hallo, Mohammed Salem Abdullah war ein deutsch-bosnischer Journalist. Wir trafen den gläubigen Muslim mehrfach in seinem Haus in Soest, von wo aus er die Muslimische Revue, eine Zeitschrift über das Leben der gläubigen Muslime in Deutschland, herausgab und das 1916 in Berlin gegründete Zentralinstitut Islamarchiv, der ältesten islamischen Einrichtung in Deutschland, Jahrzehnte leitete. Nach seinem Tod 2016 ging die umfangreichste Sammlung über muslimisches Leben in Deutschland, allein 6000 Einzeltitel, sowie die größte Sammlung deutschsprachiger Koranausgaben an die Universität Münster. Mohammed Salem Abdullah, Links zu seinen Veröffentlichungen in den Shownotes, wurde insbesondere von islamischen Fundamentalisten um den Kalifen von Köln, Metin Kaplan, mit dem Tode bedroht, infolgedessen er und seine Familie jahrelang unter Polizeischutz lebten. Dieses Gespräch dreht sich um die Frage, welche Beziehung Muslime oder ihre Vertreter zum Nationalsozialismus hatten. Hierzu muss erwähnt werden, dass zahlreiche jüdische Wissenschaftler in der Türkei politisches Asyl vor den Nationalsozialisten erhielten, andererseits aber gewährte beispielsweise Ägypten zahlreichen Nationalsozialisten Zuflucht vor Verfolgung durch die Alliierten. Der palästinensische Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, war ein glühender Verehrer Adolf Hitlers und der geistige Vordenker des islamischen Antisemitismus. Sowohl Yasser Arafat, Führer der PLO, dessen Lehrer er war, sowie die Charta der Hamas sind von ihm beeinflusst. Die Vertreibung arabischer Juden aus Algerien, Ägypten, Libanon, Syrien, bis zuletzt aus dem Irak nach der Gründung des Staates Israel und der Unabhängigkeit der arabischen Länder von den Kolonialmächten, steht am Beginn des islamischen Antisemitismus und ist wenig erforscht. Das Gespräch gibt einen unvollständigen Einblick, da 1994, als das Interview mit Mohammed Salem Abdullah aufgezeichnet wurde, die Erforschung der Beziehung des Nationalsozialismus zum Islam erst am Beginn stand. Viel Spaß.
Das Thema ist Muslime im Dritten Reich. Gab es denn überhaupt Muslime in Deutschland zu dieser Zeit oder Gemeinden?
Ja, es gab die Gemeinde Berlin, und zwar die islamische Gemeinde zu Berlin. Es gab dann gleichzeitig die Moscheegemeinde in Berlin-Wilmersdorf. Das sind zwei getrennte. Und es gab den Islamischen Weltkongress. Das waren eigentlich die drei großen islamischen Gemeinschaften in der Bundesrepublik, wobei ich das Wort groß natürlich relativieren muss. Es ist keineswegs die Größe des Islam heute, zahlenmäßige Stärke des Islam heute in der Bundesrepublik. Dieses Phänomen Islam in Deutschland begann eigentlich, sich zu organisieren in den 20er Jahren. Es waren vor allen Dingen politische Bewegungen, die von Muslimen getragen wurden. Ich erinnere an die ägyptische Nationalpartei, die in Berlin ihren Sitz hatte. Und ich erinnere natürlich an die Palästinenserbewegung, die hier in Berlin saß. Und kleinere Gruppierungen aus den übrigen Staaten des britischen Weltreiches und aus den französischen Kolonien.
Wie haben denn die Muslime reagiert auf die Machtergreifung 1933?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man hört es heute nicht mehr gern. Ich sage das dazu, aber man kann es ja noch in der Muslimischen Revue, die in unserem Hause heute rausgegeben wird, nachlesen. Es war besonders die Ahmadiyya-Bewegung aus Lahore, die im Jahr 1934, also kurz nach der Machtübernahme durch Hitler, das neue Deutschland begrüßte und in dem Führer eine Art Befreier sah. Befreier auch der muslimischen Völker und vor allen Dingen versuchte, die Ideale des Nationalsozialismus, das Menschenbild des Nationalsozialismus, als mit dem islamischen Menschenbild deckungsgleich darstellten.
Nun haben diese Gemeinden, habe ich gelesen, auch Schwierigkeiten gehabt, sich mit dem Nationalsozialismus zu arrangieren. Sie sind von den Nationalsozialisten, sind die Muslime als ganz besondere Gruppe eingeordnet worden. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das ist das Interessante dabei. Trotz dieser Begrüßung war es besonders die Moschee in Berlin, in der Brienner Straße, die später von der Gestapo sehr beobachtet wurde. Ein Verbotsantrag ist seinerzeit allerdings abgelehnt worden. Es hieß damals, ich zitiere jetzt einmal aus einem Brief der Gauleitung an die Gestapo, dort heißt es, dass nach den Beobachtungen in dieser Moschee sich ehemalige adelige Offiziere treffen. Und dann zum ersten Mal las ich dieses Wort da, Kurfürstendamm-Juden und Muslime, und dass man diesen Kreis als konspirativ einstufen müsse.
Was verstand die Gestapo unter Kurfürstendamm-Juden?
Ja, das ist mir auch unbekannt. Ich weiß nur von einem Muslim, der vom Judentum zum Islam konvertiert ist und der sehr aktiv in der Berliner Gemeinde seinerzeit war. Ich kann mir das gar nicht anders denken. Alle Nachforschungen sind praktisch ins Leere verlaufen. Aber diese Leute wurden in der Tat beobachtet. Diesen Leuten gegenüber war man misstrauisch. Nicht misstrauisch war man eigentlich gegenüber den gegen England und Frankreich gerichteten Freiheitsbewegungen.
Nun gibt es noch einen ganz anderen Teil von Muslimen, und zwar Sinti und Roma, die von ihrer Religion her Muslime waren. Gab es Beziehungen zwischen den Sinti- und Roma-Muslimen und den Muslimen, die als Freiheitsbewegung oder in religiösen Gemeinden in Berlin ansässig waren?
Nein, es gab keine Verbindungen dazu. Sie waren ja auch zumeist nicht in Deutschland, sondern im Kosovo, in Bulgarien und in den übrigen damaligen Teilrepubliken Jugoslawiens, vor allen Dingen in Bosnien. Dort haben sie zwar erst den Schutz der Moscheen genossen, sie waren dort auch integriert, das muss man wissen. Die zogen also nicht als Landfahrer hin und her. Sie hatten das auch nicht nötig, sondern sie machten etwa 10% der Bevölkerung aus, beispielsweise im Kosovo. Und sie sind dann später verschleppt worden in die Konzentrationslager. Und der Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland hat mir auf jeden Fall mitgeteilt, dass eine ganze Reihe auch in Buchenwald natürlich, aber auch in Auschwitz waren und dort umgekommen sind.
Nun hat Deutschland 1939 den Krieg begonnen und auch viele Gebiete, in denen hauptsächlich Muslime lebten, erobert und in eine Rassenpolitik eingeordnet. Wie sind Muslime da behandelt worden? Welchen Stellenwert hatten sie für diese Nationalsozialisten?
Sie hatten damals keinen Stellenwert. Sie mussten wie die übrige Bevölkerung leiden. Es gibt also unzählige Berichte eigentlich darüber, dass das Dritte Reich überhaupt nichts mit ihnen anfangen konnte und sie eben wie alle Menschen in besetzten Gebieten behandelt hat. Das ist das eine. Es gibt auch Berichte darüber, dass sie als Juden eingestuft worden sind und das Schicksal von Juden erleiden mussten. Allerdings wurde diese Politik umgekehrt, etwa ab dem Beginn des Russlandfeldzuges seinerzeit, wie man das ja nannte, des Russlandfeldzuges, da wurde Hitler auf die Idee gebracht, beziehungsweise vom Generalstab auf die Idee gebracht, dass man doch in den Gefangenenlägern die Muslime aussondern sollte, weil man dadurch die Chance bekäme, Soldaten zu gewinnen mit dem Versprechen, sie würden ihre Heimat befreien, die ja von Russland, von der Sowjetunion besetzt waren, eben sie in die deutsche Wehrmacht einzureihen. Und das ist in sehr reichlichem Maße geschehen. Am Kriegsende waren es etwa 250.000, die unter deutschen Waffen standen.
Gab es denn so etwas wie einen islamischen, muslimischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten?
Den hat es in der Tat gegeben, und es war ausgerechnet eine bosnische SS-Einheit, die, ich muss das relativieren, das Wort bosnisch, Bosnien gehörte damals zwar von Hitler zu Kroatien geschlagen worden, es war also eigentlich eine kroatische SS-Einheit, die allerdings muslimische Soldaten hatte. Sie hat in Südfrankreich als erste Truppeneinheit im Gesamtverband Wehrmacht und SS gemeutert. Und sie wurde daraufhin an die sogenannte Grüne Front, so hieß das damals, versetzt nach Jugoslawien, also dort, wo sie herkamen. Und dort ist, glaube ich, diese Division bis auf 800 Mann aufgerieben worden im Partisanenkrieg. Man hat sie also praktisch direkt in die erste Linie gestellt und hat sie aufreiben lassen.
Nun gibt es eine andere Tatsache, die aktuell ist und aber auf diese Zeit zurückverweist. Und zwar ist die populäre, sage ich mal, Begeisterung für die Ideen Hitlers in der islamischen Welt immer noch sehr verbreitet. Also egal, wo man hinkommt, man wird als Deutscher zum einen darauf angesprochen, man findet auch überall in jedem Buchladen, in jedem Bazar, findet man Hitler, Mein Kampf, Al-Kifahi übersetzt auf Arabisch. Welche Rolle spielt denn diese nationalsozialistische Ideologie heute noch?
Ja, da muss man auf Nasser und Sadat verweisen. Beide standen ja im Dienste des Reiches. Beide hatten einen Aufstand in Ägypten vorbereitet, wenn es denn den deutschen Armeen gelingen sollte, bei El Alamein durchzubrechen. Und es war Ägypten auch, das seinerzeit führende Nazis aufgenommen hat, vor allen Dingen aus dem Propagandaministerium. Sie übersetzten seinerzeit im Rahmen eines Verkündigungsprogrammes für den obersten islamischen Rat Bücher in die deutsche Sprache, also islamische Lehrbücher in die deutsche Sprache, aber sie brachten auch Mein Kampf mit nach Ägypten. Auch Mein Kampf wurde ins Arabische übersetzt. Das heißt, Hitler galt für diese Kreise immer noch, auch nach dem Kriege, als Gegner Englands und Frankreichs. Und wer Gegner Englands und Frankreichs und der Juden war, war in der islamischen Welt willkommen, denn das Palästina-Problem brannte ja seinerzeit schon. Wir müssen immerhin bedenken, dass einer der wichtigsten Repräsentanten des palästinensischen Widerstandes und damit auch des Antijudaismus, Antisemitismus kann man schlecht sagen, weil es selbst Semiten sind, des Antijudaismus in der islamischen Welt in Berlin lebte, nämlich der Großmufti von Jerusalem, der ja sehr lange hier lebte. Allerdings die Forschung hat ergeben, dass er nicht diese zentrale hitlerhörige Rolle spielte, sondern ein eigenes Spiel spielte seinerzeit in diesem Lande. Ich möchte das einmal klar machen, wie der Umschwung war. Also zunächst einmal entwickelte sich auch unser Institut, das ja 1927 gegründet worden war, so, dass also man ihm keine Beachtung schenkte und unser Institut praktisch nur noch so dahin plätscherte und verwaltet wurde, bis zum Jahr 1942. Als der Großmufti dieses Institut praktisch in seine Hände bekam und es dann mit großem Pomp im Haus der Flieger in der Prinz-Albrecht-Straße einweihen konnte. Zwar hat das Reich die Sache nie ganz gedeckt, aber immerhin, der Großmufti brachte es fertig, dieses Instrument so darzustellen, dass das Dritte Reich im Prinzip, die Nationalsozialisten im Prinzip, darin eine wirksame Propagandawaffe sahen, um die muslimischen Völker zum Aufstand anzureizen. Das war ja mehr, als wir von El Alamein her wissen. Auch der Durchbruch durch den Kaukasus, der versuchte, hatte ja etwas damit zu tun, dass El Alamein und Kaukasus zusammengehören. Die Heere sollten sich praktisch im Mittleren Osten treffen. Und dort war ja etwas Interessantes geschehen, nämlich dass eine Reihe im Iran beispielsweise, eine Reihe der Mullahs auf der Seite des Nationalsozialismus standen. Das ist ja durch die Landung der Alliierten im Iran letztlich verhindert worden, dass dort ein größeres Malheur passierte, nämlich ein Aufstand, der von einem großen Teil des iranischen Klerus getragen wurde. Wir wissen zum Beispiel, dass nicht nur kommentierte Rundfunksendungen im Iran ausgestrahlt wurden, immer wieder, wo eben Hitler als der Retter dargestellt wurde. Wir wissen auch, dass in vielen Läden in den iranischen Städten das Bild Alis und das Bild Hitlers immer nebeneinander gezeigt wurden, das beispielsweise vorgeschlagen war und vielleicht auch sogar, ich weiß es nicht genau, aber durchgeführt wurde, eben Koranstellen, die antijüdisch waren, neben Schriften aus Mein Kampf, Zitaten aus Mein Kampf zu stellen und um die Bevölkerung auf diesen Befreier vorzubereiten. Man muss sich überlegen, dass man versucht hat, im Iran Hitler als den 12. Imam, also den wiederkehrenden Mahdi, darzustellen. Das war schon ein Versuch, die islamischen Völker zu gewinnen und Hitler als den Retter auch des Islam oder vielleicht sogar des Islam überhaupt darzustellen.
Und Einfluss hatten die Muslime, die in Deutschland lebten, die sich gegenüber liberaleren Muslimen durchgesetzt hatten.
Oder ganz richtig. Also die Ströme gingen ja von Deutschland aus. Ich muss noch mal sagen, das begann eigentlich erst 1942. Vorher stand man den Muslimen gegenüber mit großem Misstrauen. Das merkt man daran, dass beispielsweise die Moschee in Berlin trotz eines Bekenntnisses zu Hitler überwacht wurde.
Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
Aber 1942 wurde das akut, als man nämlich diese Planungen, diese militärischen Planungen auch hatte, um den Nahen Osten und den Mittleren Osten in den Griff zu bekommen.
Ein Großteil der Muslime sind auch Semiten. Das hat sich ja als ganz besonderer Bestandteil immer wieder nach den Nürnberger Rassegesetzen in der Praxis gezeigt. Ich weiß das nur von Iranern, wo man sagte, auf der einen Seite sind es, werden sie als Semiten betrachtet, dann sind es Arier, es sind Muslime, es sind aber auch Juden, die Arier sind. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, ich meine, die Iraner sind sicherlich Arier. Da gehe ich einmal von aus. Es gibt natürlich auch Juden darunter. Aber es ist so, dass die Araber selbst ja Semiten sind. Nicht? Wenn ich zum Beispiel an Saudi-Arabien denke, also die Völker aus der Wüste, die ja nun Semiten reinsten Wassers sind. Deswegen spricht man auch dort nicht von Antisemitismus, sondern man deklariert das wesentlich schärfer. Man sagt also Antizionismus. Und man ist heute noch davon überzeugt, dass der Zionismus das Verderbnis der Welt sei. Es ist interessant, wenn man mit Arabern diskutiert oder auch manche gelegentlich mit Türken diskutiert, dass Ludendorff fröhliche Urstände feiert. Denn was sie dort im Gespräch über Juden ausbreiten, das ist nicht auf ihrem Mist gewachsen, sondern das sind ja wörtliche Zitate von Ludendorff, von Rosenberg und so weiter. Das heißt also, es ist eine Frage des Antijudaismus und das hängt eng damit zusammen, wie man den Koran liest. Und es sind über weite Strecken eben antizionistische Ideen, die verbreitet werden und die meines Erachtens sehr gefährlich deshalb sind, weil ein Konglomerat von Weltverschwörung entsteht, die in dieser Form nie bestanden hat.
Aber wie haben die Nationalsozialisten denn die doch offensichtlich semitischen Muslime, die in Deutschland lebten, eingeordnet in ihre Rassenideologie?
Ja, das ist ja das Eigentümliche. Man hat das Wort Semitismus bei ihnen eigentlich nie verwandt, sondern man sprach immer von den ritterlichen Tugenden der Araber, die den deutschen Tugenden sehr nahe stünden, deckungsgleich seien. Das Wort Semitismus oder Antisemitismus fällt in keiner der Schriften des Dritten Reiches, in keiner. Das heißt also, wir haben es zwar im Ludendorff-Umfeld mit den islamischen Handlangern der zionistischen Weltunterwanderung zu tun, und damit zu tun, dass man sagt, der Islam ist deshalb gefährlich, weil er eben die Masse für diese zionistische Weltunterwanderung bietet und der Hinweis darauf, das seien ja nun auch Semiten. Aber wir finden sie in der Ideologie des späten Nationalsozialismus nicht, sondern da werden nur die ritterlichen Tugenden hervorgehoben. Das ist ja sehr interessant, dass besonders man über die Literatur versucht hat, diesen edlen Geist darzustellen, dass zum Beispiel die Freundschaft zwischen dem Kalifen von Bagdad Harun al-Rashid und zwischen Karl dem Großen ganz besonders hervorgehoben wurde. Das heißt also, man hat durch die Betonung von ritterlichen Tugenden und von deckungsgleichen Verhaltensweisen und moralischen Ansichten zwischen Deutschen und Arabern hat man das übertönt. Das kommt nicht vor, dieses Wort.
Nun leben ja fast 2 Millionen Muslime hier in Deutschland. Ja. Welchen Einfluss hat denn dieses im islamischen Raum noch so verbreitete Bewunderung des Nationalsozialismus, vor allen Dingen des nationalsozialistischen Weltbildes, heute noch unter den in Deutschland lebenden Muslimen?
Ja, es gibt Muslime, vor allen Dingen ausländische Muslime in Deutschland, die in der Tat die naive Auffassung vertreten, Hitler sei ein Muslim gewesen, die also heute noch daran glauben, dass er einer der zionistischen Weltverschwörung, der sogenannten, zum Opfer gefallen sei. Was mir viel größeren Kummer bereitet, ist eigentlich, dass es eben Moscheen gibt, in denen dieses Ideengut auch verbreitet wird. Also ich stoße immer wieder auf, ich nenne dieses Konglomerat mal, zionistisch-freimaurische Weltverschwörungsideologien. Ich stoße immer wieder darauf, auf Entschuldigungen für Hitler, denn er habe ja nicht die Menschheit vernichten wollen, eben, sondern nur den Feind der Menschheit in eben diesem Umfeld, wobei dieser Leichtsinn immer betont wird, dass also bestimmte, wie zum Beispiel Freimaurer und Juden und Zionisten ein und dasselbe seien. Dass dieses in einigen Moscheen, auch in Büchern, die vor allen Dingen in Skandinavien gedruckt werden, in deutscher Sprache verbreitet wird und gelesen wird. Leider gehört zu den Verbreitern solcher Verschwörungstheorien auch eine sehr oft zitierte, von Politikern zitierte Organisation aus Saudi-Arabien, die diese Schriften also frei auf dem Markt anbieten können. Denn die Moschee ist jetzt für jeden zugänglich. Kann ja auch jeder Nicht-Muslim reingehen und an dem Bücherstand Bücher auswählen. Und dann stößt er eben darauf, auf diese Literatur. Ich halte das für sehr verhängnisvoll. Zumal ja auch junge Menschen immer belesener werden und natürlich zuallererst mal schauen, was denn in der Moschee ausliegt und dann eben an diese Bücher geraten. Sodass also durchaus dieser Bodensatz noch lange vorhanden sein könnte, wenn da nicht mal ein ernstes Machtwort gesprochen würde.
Geht das an der Politik vorbei? Weißt du das nicht, weil das auf Türkisch oder Arabisch publiziert wird? Oder ich meine, Verbindungen zwischen rechtsradikalen Gruppierungen und ganz bestimmten islamischen Kreisen, die solches Gedankengut haben, sind ja auch bekannt inzwischen.
Natürlich sind die bekannt und unsere letzte Umfrage, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, obwohl sie erst im Mai veröffentlicht wird, hat gezeigt, dass 2% immerhin die Republikaner, den Republikanern ihre Stimme geben würden. Das war also für mich erschütternd, dass das nun dabei rauskam. Aber das wird ja nicht nur in türkischer und arabischer Sprache verbreitet, sondern auch in deutscher Sprache. Die Bücher sind ja, wenn auch schlecht, aber sie sind übersetzt. Sie sind übersetzt und ich glaube, die Politik sieht vor lauter Fundamentalismus-Debatte nicht die wirklichen Gefahren für diese Gesellschaft. Denn der Fundamentalismus, wie wir ihn, obwohl ich dieses Wort nicht gern gebrauche, weil es auch unscharf ist, dieses Wort Fundamentalismus signalisiert auf der einen Seite eine Gefahr, die keiner ist, dass nämlich die Muslime hier mal aufstehen würden gegen diese Bevölkerung. Das wird wohl nicht so sein, weil ein ganz großer Teil sich mit der Gesellschaft engagiert hat, der überwiegende Teil, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass man darüber vergisst, dass im innerislamischen Bereich eben so etwas kursiert und auch weitergetragen wird. Sodass also vielleicht Deutsche auch in einem falschen Bild gesehen werden, nämlich, dass sie eben als Besiegte, das Diktat der Sieger, wozu ja nun auch gehört die Ideen, die demokratischen Ideen, dass ihnen die aufgezwungen worden sind, dass sie aber in Wirklichkeit in ihrem Inneren noch immer so denken, wie es in diesen Büchern eben dargestellt wird. Und das ist eine große Gefahr. Das heißt, dass die Minderheit auf Dauer die Mehrheit verkennt und da zu falschen Bildern und Einschätzungen kommt.
Nochmal zu diesen Verbreitung von Schriften und diesen Kontakten zu Rechtsradikalen, das ist ja eine Minderheit von Muslimen. Lassen die sich da auch instrumentalisieren von Rechtsradikalen?
Das vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass es in muslimischen rechten Kreisen, das sind ja auch diejenigen, die also darauf drängen, dass es eine separierte muslimische Gesellschaft in diesem Lande gibt, die sich immer die Option der Rückwanderung offen hält. Ich vermag nicht zu sagen, wer wen da manipuliert. Das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich da nicht genügend Einblicke habe. Eine steht nur fest und das kann ich bestätigen. Es gibt diese Kontakte und die Umfrage hat bewiesen, dass das so ist. Das ist also, wenn auch nur bei 2%, aber immerhin 2% Leute gibt, die Republikaner wählen würden, wenn sie wählen könnten. Das ist natürlich sehr aufschlussreich, nicht?
Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.